1961. Wer lebte im 1961? Ich nicht. Ich war noch nicht am Leben im 1961. Aber 1961 ist was ganz, ganz Bedeutendes passiert in der Weltgeschichte. Und zwar Juri Gagarin aus der damaligen Sowjetunion ist als erster Mann in einem Raumschiff, auf einer Rakete im Weltall geschickt worden und hat die Erde umkreist. Wie ihr wisst, die damalige Sowjetunion war offiziell ein atheistischer Staat. Das heißt, die haben als Staat verleugnet und sogar wurden Gläubige teilweise massivst verfolgt, je nachdem, wo in diese kommunistische Länder man war. Aber diese kommunistische und atheistische Stadt hat dann als erstes einen Mann im Weltall geschickt, der die Welt umkreist hat. Und Juri Gagarin, laut Medienberichte, als er da oben war, sagte irgendwas in der Richtung von: Ich bin hier oben im Weltall und ich sehe Gott nicht. Jetzt, diese Aussage wird bestritten. Manche meinen, dass er das so nicht gesagt hat. Manche sagen sehr wohl, dass das so ist. So, ich kann jetzt nicht 100% sagen, dass er es wirklich so gesagt hat, aber gehen wir davon aus, dass die Medienberichte richtig waren und er das tatsächlich gesagt hat. Das entspricht auf jeden Fall die Haltung und die Richtung der kommunistischen Sowjetunion und viele in der damaligen Zeit. Die waren atheistisch. Sie sagten, es gibt keinen Gott, und sie haben auch gesagt, dass Religion und der Glaube grundsätzlich gefährlich und schlecht ist für die Menschheit. Jetzt im Nachhinein, nachdem die Sowjetunion nicht mehr vorhanden ist und kommunistische Länder weg sind, wissen wir auch natürlich, dass diese atheistische Denkweise und Regierungsweise auf keinen Fall, wie sie damals behauptet haben, irgendwie besser gewesen wäre als andere Modelle, andere Möglichkeiten. Eigentlich war das für die Menschen, die dort in diese kommunistischen Landen waren, wie ein Käfig. Das ist aber nicht unser Thema heute. Unser Thema heute ist: Wo ist Gott? Was tut Gott in deinem Leben? Kann es sein, dass wenn du Gott gerade jetzt nicht mit deinen Augen siehst, dass er nicht da ist? Wenn der Juri Gagarin da oben war und Gott nicht gesehen hat, hat er wirklich, ist das ein Grund zu sagen, es gibt keinen Gott? Natürlich ist das Blödsinn. Und eigentlich, wenn der Juri Gagarin biblisch informiert gewesen wäre, statt biblisch Analphabet zu sein, und es gibt heute leider viele Menschen, die Analphabeten sind, was die Bibel betrifft. Sie wissen mehr über Star Wars als über das Wort Gottes. Sie können euch, wenn du nachfragen würdest, wer war dieser Charakter in Star Wars und was hat der gemacht in Star Wars erste Folge oder wie heißt das, dann können sie dir alles erzählen über wer weiß was, wie er heißt. Aber dann stellst du, aber kennst du David und Goliath? Und du wirst staunen. Viele Kinder würden heute sagen, David und Goliath, keine Ahnung. Oder wer ist dann eben dieser Mensch in der Bibel gewesen? Und die wissen das nicht. Und warum? Weil sie mit diesen Geschichten nicht aufgewachsen sind. Sie haben das nie gelernt. Das ist nicht ein... wir können die Kinder dafür nicht verantwortlich machen. Das ist eigentlich unsere Gesellschaft und die Eltern. Und unsere Gemeinde, das ist natürlich einer unserer Ziele, dass unsere Kinder mit der Bibel aufwachsen. Und wenn sie dann Erwachsene sind, auch dann die Bedeutung, und auch als Kinder natürlich, die Bedeutung dieser Geschichten und dieser biblische Inhalt kennen und im Leben anwenden können. Weil das für ihr Leben sehr viel Auswirkung haben wird. Der Juri Gagarin war biblisch Analphabet, der wusste das nicht. Aber wenn er es gewusst hätte, hätte er eigentlich ganz anders sagen, also merken sollen und denken sollen. Er hätte da im Weltall die Sterne und den Himmel und die viele Planeten anschauen sollen und sagen, ich sehe hier oben die Herrlichkeit Gottes so viel besser als am Erden. Weil das Wort Gottes uns sagt, dass die Himmel, die Herrlichkeit Gottes erzählt. Nur, wenn man die Bibel nicht kennt, dann denkt man auch nicht so. Und Gottes Plan und Gottes Wunsch ist, dass wir seine Gedanken kennen, dass wir sein Wort kennen und dass wir aus seinem Wort anders denken lernen. Anders mit dem Leben umgehen. So denken und so handeln, wie er eigentlich vorgesehen hat, dass wir handeln und denken. Und du kannst es vielleicht so vergleichen, wie ein Mensch, der irgendein Elektrogerät erfindet und es hat viele Knöpfe und es hat viele Einstellungen und viele Dinge, die man da ändern muss, damit es richtig funktioniert. Und dann gibt er dir eine Gebrauchsanleitung und er sagt, so kannst du das richtig verwenden. Und manche Leute würden die Gebrauchsanleitung nie lesen und die verwenden es nie richtig oder verwenden auf jeden Fall nicht das, wie es sein könnte. Andere studieren die Gebrauchsanleitung und verstehen, wie das Ding funktioniert und können es dann richtig verwenden. Gott will, dass du verstehst, wie du funktionierst, wie er funktioniert, wie das Leben funktioniert, was nach dem Leben vorkommt. Er will, dass du das alles verstehst und dass du dann daraus dein Leben ihm zur Ehre und dir zum Besten führen und leben kannst. Das fängt mit der Bekehrung an. Und dann geht es weiter in der Verherrlichung, also in der Heiligung und dann Verherrlichung. Und das wollen wir heute anschauen, weil genau das ist, was der Paulus in Philipperbrief den Geschwistern in Philippi sagt. Er ist voller Freude. Er freut sich. Nur wo ist der Paulus, als er Philipperbrief schreibt? Er ist im Gefängnis. Der ist eigentlich ein Gefangener Roms. Und ist nicht selbstbemitleidend, ist nicht einer, der im Gefängnis herumraunzt und meckert und unglücklich ist und ach, wieso muss das jetzt so sein? Ich wäre gerne draußen mit meiner Freiheit. Das wäre natürlich gerne gewesen. Aber seine Umstände haben seine Haltung, seine Herzenseinstellung nicht verändert. Er ist glücklich. Er ist voller Freude. Und warum? Weil er biblisch denkt, wie er denkt. Er weiß, was da los ist. Er weiß und versteht, was in ihm und an ihm passiert. Er versteht, dass es einen Grund gibt, warum er als Gefangener jetzt in Rom sitzt. Und der Grund ist gut. Gott hat einen Plan dafür, damit Gott verherrlicht wird. Und für Paulus ist das Leben Christus und das Sterben ein Gewinn. So, wenn Christus und der Geist Gottes mich dorthin führt, dass ich im Gefängnis sitzen muss, ihm zur Ehre, dann bin ich dankbar dafür, dann bin ich froh. Das ist eine andere Denkweise, oder? Aber der Punkt ist, ich folge und diene Jesus und das hat mich hierher gebracht. Ich bin im Willen Gottes. Und wenn ich im Willen Gottes bin und dem Herrn nachfolge, dann kann ich Freude haben, egal, was mir passiert. Das ist, wohin der Herr will, dass wir kommen. Und das ist auch, was wir heute betrachten möchten. Paulus freut sich, er ist im Gefängnis. Menschlich betrachtet sollte er keinen Grund haben, sich zu freuen. Er weiß nicht, was bevor ihm steht. Vielleicht wird er umgebracht, vielleicht wird er freigelassen, vielleicht wird er lange Zeit einfach im Gefängnis vermodern. Er weiß es einfach nicht. Aber er hat Freude trotzdem, weil seine Freude nicht von seinen Umständen abhängig war, wie Gott das eigentlich möchte. So wie wir schon gelesen haben, da im Gefängnis, er denkt oft an die Geschwister. Vers 3, ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke. Jedes Mal, dass er an die Geschwister in Philippi denkt, hat er eine dankbare Haltung. Indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden Fürbitte tue. So in sein Denken, er denkt an die Geschwister dort und er ist dankbar und mit Freuden bittet er um Gottes Kraft und Gnade für die Geschwister. Er betet für die Geschwister in Philippi. Zu Hause könnt ihr vielleicht Apostelgeschichte Kapitel 16 lesen und dort findet ihr, wie diese Gemeinde entstanden ist. Kurz gefasst, der Herr hat Paulus nach Philippi geschickt und dort hat er dann Lydia kennengelernt. Lydia hat in seinem Haus dann eine Gemeinde gegründet. Dann wurde Paulus verhaftet und im Kerker, im Gefängnis in Philippi gesteckt, weil der Paulus eigentlich ein kleines Mädchen geholfen hat, der Dämon besessen war. Und er hat durch die Kraft Jesu diesen Dämon vertrieben, ausgetrieben. Nur diese kleine Sklavin gehörte ihr Herrn, und die Herren haben viel Geld an ihre Wahrsagerei verdient. Die Herren waren natürlich nicht sehr glücklich, dass dieses Mädchen nicht mehr Wahrsagerin war, weil sie nicht mehr Dämon besessen war, und haben dann dazu das eingeleitet, dass der Paulus und Silas dann inhaftiert wurden. Und dann zu Mitternacht gab es ein Erdbeben. Dieser Erdbeben hat dann alle Türen geöffnet vom Gefängnis, und der Kerkermeister meinte, alle Gefangenen wären jetzt weggeflohen, wollte sich selbst umbringen. Der Paulus schreit hinaus und sagt: Bring dich nicht um, tu dir nichts Böses an, wir sind alle noch da. Der Kerkermeister sagt: Was muss ich tun, um errettet zu werden? Und Paulus sagt: Glaubt an den Herrn Jesus Christus und du wirst errettet werden. Der Kerkermeister bekehrt sich, seine Familie bekehrt sich, sie lassen sich taufen und die Gemeinde entsteht. So, diese Gemeinde ist entstanden durch sehr, sehr viel Bedrängnis, durch sehr, sehr viel Verfolgung sogar und Schwierigkeiten. Aber die Geschwister waren fest im Glauben. Sie haben einiges erlebt und sie waren fest im Glauben mit dem Herrn. Und Paulus denkt zurück an diese Gemeinde, an diese Geschwister und freut sich sehr. Wie ist es bei dir, wenn Leute für dich beten und an deinem Leben denken, die kennen dich, wie beten sie? Könntest du auch sagen, ja, wenn meine Verwandte irgendwo anders oder wenn Geschwister irgendwo anders für mich beten, sie wissen, wie es mir geht im Herrn, und das ist ein Grund zur Freude. Ich hoffe, dass wir alle das als Ziel auch haben, nicht nur für uns den Glauben zu leben, sondern für anderen als Zeugnis, dass wie in 1. Timotheus steht, dass andere Menschen unsere Fortschritte im Glauben sehen können und merken, hey, da ist ein Bruder, da ist eine Schwester, da ist kein Stillstand, da ist nicht alles heute genauso gleich, wie es vor 5 Jahren war. Da macht man Fortschritte, und dann loben sie dem Herrn dafür, dass Gott in uns wirkt. Wenn das der Fall ist, und ich glaube, ihr versteht, wie das ist, oder? Ihr habt das sicher erlebt, in eigenem Leben und am Leben von anderen, wo ihr merkt, da kommt jemand zum Glauben und dann machen die Fortschritte, die lassen sich taufen, sie gehen weiter, sie wachsen im Herrn, sie gehen nicht mehr mit den Umständen und Herausforderungen genauso wie Ungläubige uns, sondern wie Gläubigen. Sie haben eine Freude im Herrn, obwohl es manchmal schwierig ist, und du freust dich und sagst, wow, wo ist Gott? Da ist Gott. Juri Gagarin weiß nicht, wo Gott ist damals, wusste es nicht. Er konnte ihn nicht sehen. Wo willst du Gott sehen? Schau die Gemeinde an, wo es tatsächlich Gläubigen gibt, die im Herrn wachsen. Da siehst du, was Gott in dieser Welt tut. Tut er das in deinem Leben? Bist du heute anders? Wenn man ein neues Jahr anfängt, soll man zurückdenken. Ich glaube, das ist gut. Gott hat keine Zeitrechnung wie du und ich, oder? Also der ist ewig. So, für Gott ist kein neues Jahr für ihn sozusagen angefangen, wo die Zeit ist. Aber natürlich weiß Gott genauso sehr wie wir, dass die Erde um die Sonne jetzt einmal schon umgegangen ist und jetzt fängt es wieder an. Okay, das weiß er, okay? So, auch für ihn, es ist eine Art Berechnung. Wenn wir zurückblicken, was hat Gott in deinem Leben getan, damit du heute anders bist? Vielleicht schaust du zurück und du sagst, wow, ich habe einfach extrem viel erlebt und viel Belastung gehabt, und was ich in diesem Jahr gelebt und gelernt habe, ist, wieso sehr ich Jesus wirklich brauche. Vielleicht schaust du zurück und sagst, wow, in diesem Bereich meinem Leben habe ich früher extrem viel Probleme gehabt und ich bin vorangekommen in diesem Leben. Ich habe da mehr Gehorsam in meinem Leben für den Herrn. Ich bin nicht mehr so ungehorsam in diesem Bereich. Ich wusste, das ist nicht, was der Herr will, aber ich musste dagegen kämpfen und jetzt geht es mir besser. Gott gibt mir Fortschritt in diesem Bereich. Oder vielleicht gibt es Angst, oder ich weiß es nicht. Du musst das wissen. Was hat Gott in deinem Leben in den letzten 365 Tagen verändert? Wo du heute ganz genau weißt, ich bin heute vorangekommen, ich bin anders. Und wenn du sagst, ich weiß es nicht, dann möchte ich euch wirklich darüber, also dazu ermahnen. Denk darüber nach. Überleg's dir. Und wenn du dann nach längerer Zeit überlegst und dein Leben biblisch beurteilst, nehme zum Beispiel die Stelle da in 2. Petrusbrief, Kapitel 1, wo er sagt, zu deinem Glauben gib dann auch eben die Tugend hinzu und zur Tugend dann auch die Erkenntnis und so weiter. Und überleg dir, wie wachse ich in diese Eigenschaften? Und wenn du dann erkennst, na eigentlich bin ich grundsätzlich die gleiche Person wie vor 365 Jahren, dann würde ich euch, 53 Jahren ist auch zu lang wahrscheinlich, Tagen, dann überlegt ihr, wie soll es jetzt in diesem Jahr, was ist der nächste geistliche Schritt, das Gott für mich vorhat? Und wenn du das nicht weißt, dann bitte, verwende ein bisschen Zeit im Gebet und schau dein Leben an. Überleg dir, wie ist Christus und wie soll ich sein? So, und dann wirst du wissen, anhand der Stelle, die wir heute haben, Gott wird das auch in deinem Leben tun. Du darfst aber nicht so herumgehen und nichts machen. Okay? Wir hatten bei unserer Jugendfreizeit in Bad Heilbrunn jetzt vor 2 Wochen, 2. Petrusbrief. Und ich durfte den Abschlussstunde halten. Und ja, ganz einfach war diese Zusammenfassung. Gott hat uns alles gegeben, was wir brauchen für das Leben und Gottseligkeit. 2. Petrus 1, Vers 3. Und jetzt mach was damit. Jetzt nimm das im Glauben an und folge Jesus nach. Es ist nicht genug, das einfach zu wissen. Es muss im Leben verwirklicht werden. So, schauen wir jetzt diese Stelle an. 2018 darf für uns alle ein Jahr sein, wo wir uns im Herrn wirklich freuen. Nicht, weil alles glatt läuft. Nicht, weil keiner von uns Schwierigkeiten hat. Das wird nicht sein. Denk zurück 2017. Was, am Anfang des Jahres haben wir keine Ahnung gewusst, was 2017 mit sich bringen wird. Da waren viele Überraschungen. 2018 wird anders sein. Es werden sicherlich nicht die gleichen Überraschungen sein. Aber geh davon aus, es wird Überraschungen geben, es wird Herausforderungen geben, es wird Dinge geben, die uns verwirren. Und das ist das Leben auf diesen Erden jetzt in einer sündigen Welt. Aber Gott ist treu. So, wir können aber dieses Jahr mit allen Höhen und Tiefen angehen und jeden Tag, egal was für Umstände wir haben, im Herrn Freude haben und dankbar sein und innerlich fit sein. Auch wenn Menschen uns angreifen, auch wenn Menschen uns wirklich fertig machen, wo wir mit unseren Gedanken kämpfen und uns schwer tun, da frei zu kommen davon. Und ihr wisst, wie das ist, wenn Leute mit uns schlecht umgehen. Das ist ein Kampf in unseren Gedanken. Und das kommt vor. Aber wir kämpfen diesen Kampf und wir landen dort, wo Gott will, dass wir landen. Da werden wir merken, dass Gott uns dadurch auch ihm zur Ehre verändert. 2018 kann und wird ein Jahr sein, wo wir uns sehr über den Herrn freuen, weil das Wort Gottes uns sagt, unser Herr ist treu und er ist unser Grund zur Freude. Wir wollen jetzt einfach 3 Gründe anschauen aus dieser Stelle, die uns wirklich helfen zu verstehen, warum der Paulus damals so freudig war, warum er so dankbar war und warum wir auch durch die Gnade des Herrn diese Freude haben können. Unser Problem ist, und ich versuche jedes Mal, es geht, irgendwie einen Sündenfaktor da einzubauen. Warum brauchen wir diese Lehre? Warum ist das so wichtig? Was ist es in uns, das dagegen wirkt? Und wie wir schon gesagt haben, das Problem, das jeder von uns immer wieder hat, ist, dass die Umstände, die Dinge, die wir erleben, unser Umfeld eine Wirkung auf uns hat. Wir lassen zu, dass unsere Umstände unsere Freude rauben. Das muss aber nicht sein. Die Welt sagt, deine Freude ist umstandsabhängig. Die Bibel, das Wort Gottes, dein Schöpfer Gott sagt, deine Freude ist Gott abhängig. Okay? Es ist gottabhängig, nicht umstandsabhängig. Wenn du Gott kennst, dann sind die ganzen Schwierigkeiten und Probleme, die du erlebst, sehr klein. Das hat der J.I. Packer sehr schön in seinem Buch Gott erkennen durchgebracht. Wenn du Gott kennst, dann sind diese ganzen Schwierigkeiten sehr klein. Und warum? Weil Gott so groß ist. Weil Gott so riesig ist. Das ist kein Vergleich. So, pass auf, wenn die Umstände kommen und du bist entmutigt, blick weg von deinen Problemen, blick hin zu Jesus. Hebräer 12, 1 bis 3. Schau Jesus an. Und wenn du merkst, in mir geht es jetzt schlecht, dann ist das wie eine rote Fahne, wie ein Warnsignal, wie wenn du jetzt fährst und auf einmal die Öl-Warnungslicht leuchtet da auf den Anzeigedings im Auto und du sagst, oh oh, Überhitzungsgefahr, stopp, irgendwas muss hier verändert werden. Wenn in deinem Herzen du merkst, mir geht es ganz, ganz schlecht, ich habe keinen Frieden, ich habe keine Freude, ich bin grantig, was weiß ich, das ist wie ein Warnungslicht, zopp, du bist auf was anderes fokussiert als auf Jesus. Geh mit Jesus diese Sache an, vertraue ihm, er wird dir die Kraft geben. Lass uns im Jahr 2018 als Gemeinde besonders im Herrn freuen. Erstens, Gott schenkt Gemeinschaft unter Geschwistern. Du darfst das nicht gering schätzen. Gott hat uns als soziale Wesen geschaffen. Manche sind mehr sozial als andere. Das ist uns klar, oder? Manche Leute, die sind so, wie kann man das jetzt sagen? Sie sind ständig mit Menschen zusammen und wenn sie jetzt 5 Minuten allein sein müssen, dann sind sie auf einmal schon einsam. Ah! Ich brauche Menschen. Andere Leute, die würden sich lieber zurückziehen. Sie haben jetzt nichts gegen Menschen. Das ist kein Problem, dass sie mit Menschen sind. Aber von der Persönlichkeit her, sie müssen jetzt nicht 24 Stunden am Tag mit vielen Menschen umgehen. Aber alle, beide sind soziale Wesen, weil selbst der wenig Umgang mit Menschen braucht, der oder die würde das merken, wenn jetzt 6 Monate kein Mensch da wäre. Oder? Ich glaube, das wäre eigentlich ganz normal. Du würdest merken, Menschen brauche ich schon. Gott hat uns so geschaffen. So, wir müssen das verstehen und miteinander auch so umgehen. Nicht jeder braucht das Gleiche wie den anderen, aber jeder braucht Menschen. Gott hat uns so geschaffen. So, wir schauen aufeinander und versuchen einander auch in dieser Sache zu helfen. Und Gemeinschaft ist, was Gott uns gegeben hat als Christen, damit wir auch freudig sein können. Damit wir Freude haben können. Was heißt das aber? Paulus schreibt hier, wie gesagt, mit Freuden macht er Fürbitte für die Geschwister da in Philippi, Vers 5 jetzt, wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Gemeinschaft am Evangelium. Was heißt das? Menschen, die Jesus nicht kennen, haben auch Gemeinschaft. Sie treffen sich auch und sie machen diverse Sachen. Nur das ist eine ganz andere Art von Gemeinschaft. Es ist eine Gemeinschaft, die vielleicht lustig ist, wie vielleicht Vergnügung mit sich bringt, aber es ist nicht die gleiche Art von Gemeinschaft, die man hat am Evangelium. Das Wort Gemeinschaft bedeutet, dass wir etwas Gemeinsames haben und anhand dieser gemeinsamen, sagen wir jetzt Werte oder Erfahrung oder Alter oder was auch immer, das, was wir gemeinsam haben, aufgrund dieser gemeinsam geteilten Tatsache, haben wir Umgang miteinander, haben wir was gemeinsam. Das heißt, wir reden über diese Dinge, wir teilen Gemeinschaft miteinander. Wir haben eine Anteilnahme an diese Situation. Das Evangelium ist das, was jeder Christ gemeinsam hat mit den anderen. Wenn du Jesus kennst, dann kennst du das Evangelium. Dann kennst du Jesus. Was ist das Evangelium? Gemeinschaft am Evangelium. Das Evangelium ist nicht Theorie. Wer ist das Evangelium? Ich stelle mal die Frage so. Wer ist das Evangelium? Jesus Christus ist das Evangelium. Du und ich haben Jesus Christus gemeinsam. Wir kennen ihn, wenn du gläubig bist. Und wenn du Jesus Christus kennst und in ihm wächst, dann ist er dein Lebensfokus und Lebenszentrum. Und wenn man dann andere Geschwister, andere Gläubigen kennenlernt und man merkt, die kennen Jesus auch, dann hat man sofort eine Verbindung. Ist dir das auch mal passiert? Du gehst auf Urlaub oder vielleicht gehst du irgendwo weit weg auf eine Geschäftsreise, was weiß ich. Und du triffst irgendjemanden und du kommst, es stellt sich heraus, dass diese Person tatsächlich wirklich ein Kind Gottes ist, neugeboren. Ein Christ, nicht ein Namenschrist oder was auch immer, sondern wirklich kennt Jesus Christus. Auf einmal, es ist wie oft, als ob du die Leute jetzt schon dein Leben lang gekannt hast. Du redest über Bibelstellen und die kennen genau die gleiche Bibelstelle. Und du redest über Erfahrungen, wie Gott sich treu gezeigt hat und du hast das genauso auch erlebt. Und du sagst, wow, haben wir aber viel gemeinsam, obwohl wir einander eigentlich gar nicht kennen, menschlich betrachtet. So ist es, wenn man Christen trifft, gläubige Menschen trifft, die Fremde sind. Wie sollte es aber sein, wenn wir die Leute kennen? Wie sollte es sein in der Gemeinde? Es sollte sein, dass wenn wir in der Gemeinde kommen, dass wir in Jesus, am Evangelium, am Herrn, so etwas Gemeinsames haben, dass wir am Sonntag nach der Versammlung, wenn wir miteinander reden, dass wir Gemeinschaft haben. Das, was wir gemeinsam haben, ist, wir erzählen, wir reden, wie der Herr Jesus uns in dieser Woche beigestanden ist, was er getan hat. Es heißt jetzt nicht natürlich, dass wir immer so irgendwie überheblich und so fromm, der Herr Jesus hat mir diese Woche bei der Arbeit geholfen. Weißt du, das ist dann nicht sehr natürlich. Verstehst du, was ich meine? Aber es ist das, was im Hintergrund steht. Das, was in unserem ganzen Herzen ist. Ich habe diese Woche mit Jesus erlebt. Gemeinsam mit dem Herrn. Und für und zur Ehre des Herrn habe ich diese Woche gelebt. Paulus sagt hier vom ersten Tag an, bis jetzt. Andauernd hört nicht auf. So, wenn wir Gemeinschaft miteinander so haben, das hat eine Wirkung auf unser Geist, auf unser Herzen. Wenn wir merken, schau, was Jesus im Leben vom anderen tut, in die Höhen und Tiefen, Jesus ist treu, Jesus hat geholfen, Jesus ist echt und ermutigt und stärkt und hilft. So war es für Lydia. So war es für den Kerkermeister, so ist es für uns. Diese Gemeinschaft gibt uns auch was Gemeinsames. Vergleich das mal mit Gemeinschaft, die Ungläubigen haben. Wir haben das schon erwähnt. Aber es ist eine andere Art Gemeinschaft. In meiner Jugend habe ich einen Freund gehabt, der hieß Mark. Und Mark und ich waren sozusagen dicke Freunde in der Schule. Und wir haben einiges an Blödsinn getan. Einfach dummes Zeug, nichts Schlimmes. Aber wir haben ständig geblödelt, ständig irgendwelche dumme Dinge getan. Und einmal haben wir gesagt, wir sollen eine neue Philosophie gründen. Und wir haben dann eine neue Philosophiename entworfen. Und das hieß Mark Stanism. Also auf Englisch Mark Stanism. Oder man könnte auf Deutsch sagen Marxismus. Und unser Marxismus war unser eigene Blödeln und Dummheiten. Nur einmal haben wir dummes Zeug gemacht in der Schule, wo wir waren. Und wir waren mal im Keller und da gab es eine Tür, die mit einem Sicherheitsschloss verschlossen wurde. Und wir haben gedacht, wir machen diese Tür auf. Ist nicht, weil wir das ernst meinten, sondern einfach, weißt du, wie Jugendliche manchmal blödeln. Und wir werden das mal durchbrechen. Und wir waren beide an dieser Tür. Und dann haben wir so getan. Wir wollten es gar nicht aufbrechen. Wir haben so getan, als ob wir das auch so öffnen wollen. Und so mit Schwung so reingehen. Nur als ich da vorne war und der Mark war hinter mir, ging ich so. Und dann ging er hinter mir so. Und der ist in mir reingestoßen. Und ich habe mein Gleichgewicht verloren. Und bin dann wirklich im Tür reingestoßen. Und boom, mit beide vollen Kraft rein. Und dieses Schloss war nicht so stark. Puh, die Tür geht auf. Was habe ich jetzt gemacht? Natürlich, die Schuldirektor war damit nicht einverstanden. Der Schuldirektor. Und dafür haben wir eine Strafe bekommen. Das war dumm, das war lustig, wir schauen zurück, wir lachen. Jetzt vergleiche ich das mit dem, was ich dann an der Uni erlebt habe. Ich habe einen Freund an der Uni, ich habe ihn immer noch, Mark kenne ich auch immer noch, aber an der Uni habe ich einen Freund gehabt, wir haben jetzt keine neue Philosophie gegründet. Wir haben einfach gemeinsam dort in einer Kinderstunde gedient. Dave heißt er, David. David und ich sind einmal in der Woche am Samstag nach Anderson, South Carolina, von Greenville, South Carolina gefahren, um dort mit schwarzer Jugend, also in der Anderson gibt es viele, eine Community, so eine Gegend, wo viele Schwarzamerikaner wohnen. Und dort haben wir von Haus zu Haus Tür gegangen, sind wir gegangen und haben Kinder eingeladen für einen Kids Club dort. Und stell dir vor, was wir dort erlebt haben, welche Umstände manche dieser Kinder, wie sie gelebt haben, wie ihre Eltern waren. Da waren viele dieser Familien waren auf also Sozialhilfe abhängig und hatten wirklich erbärmliche Zustände, wo sie gelebt haben. Und wir sind dann in diese Familien, in diese Häuser reingegangen, haben die Kinder eingeladen. Sie kamen dann am Samstagnachmittag zu uns zur Kinderstunde. Und wir haben dann diese Kinder ermutigt und eine Freude gemacht und von Jesus erzählt. Manche sind dann auch in der Gemeinde, die da vor Ort war, gekommen. Jetzt vergleiche ich diese Erfahrung mit meinem Marxismus als Jugend. Das war lustig. Aber das, was ich an der Uni erlebt habe mit Geschwistern, mit einem Bruder im Herrn, wo, als wir dem Herrn gedient haben, gemeinsam in Jesus dem Herrn gedient haben, die innerliche Freude, die man am Dienst für den Herrn hat, im Vergleich zu das Blödsinn, das lustig ist, wenn man die vergleicht, das ist kein Vergleich. Das eine hat an und für sich null Bedeutung. Es ist wirklich Blödsinn und vielleicht lustig, aber es bringt und bewirkt gar nichts. Und wenn du fertig bist damit, nein, ich hatten wir ein Problem, wir hatten da eine Strafe bekommen. Das andere, du gehst hin und du dienst selbstlos für anderen und nachher schaust du das an und du sagst, wow, Herr, danke. Und dann, mein Freund, David und ich, wir sind bis heute befreundet. Und wirklich das, wir blicken darauf zurück und sagen, wow, das war schön, so dem Herrn dienen zu können. Das ist Gemeinschaft. Und so darf es in der Gemeinde auch sein. Es darf nicht sein, dass in der Gemeinde irgendwelche andere Nebenpunkte uns trennen oder im Mittelpunkt rücken. Statt Jesus, statt ihm zu dienen, statt ihn zu lieben, statt ihm wirklich aus Herzen nachzufolgen. Und jeder von uns darf und soll bereit sein, alle nebensächlichen Dinge, die möglich sind, wirklich so zu betrachten im Vergleich zu Jesus. Der Herr Jesus wird uns leiten und zeigen, wie und was genau unsere Rolle ist in der Gemeinde. Aber das Ziel ist, dass Jesus im Mittelpunkt steht. Diese Gemeinschaft, das im Evangelium, in Christus ist das, was wir gemeinsam haben. Und das ist, was uns Freude macht. Das ist, was uns wirklich freudig macht. So, liebe Geschwister, wenn ihr da seid am Sonntag, versteht, das ist keine nebensächliche Sache. Wenn du fehlst am Sonntag, dann fehlt ein Teil des Leibes, ein Teil der Gemeinde. Das, was wir gemeinsam haben in Jesus, da ist jemand weg und wir können nicht erfahren, wie es denen geht. Und die können auch nicht uns dienen. Und wenn wir gemeinsam sind, dann stärken wir und ermutigen wir einander. Wir haben Gemeinschaft am Evangelium in Jesus Christus und durch Jesus Christus haben wir auch Zuversicht. Paulus schreibt, ich bin überzeugt. Das heißt, er war völlig zuversichtlich, dass es so ist. Er hat keine Zweifel gehabt. Wovon war er überzeugt? Wie es hier steht im Vers 6, dass der, wer ist dieser der? Das ist Jesus. Das ist der Herr Jesus, der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat. Okay, und dieser Anfang ist die neue Geburt. Der neue Geburt ist, wo der Herr Jesus durch den Heiligen Geist uns zu neuen Menschen macht. Titus 3, Vers 5 sagt, es ist eine Waschung der Regeneration, eine Neumachung. 2. Korinther Kapitel 5 sagt uns, wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Kreatur. Siehe, das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Das ist Bekehrung. Bekehrung ist ein Neuanfang geistlich mit dem Herrn. Und Paulus schaut diese Geschwister an, er denkt an Lydia, er denkt am Kerkermeister, er denkt an die Familie vom Kerkermeister, da waren andere auch dabei, die haben neu angefangen. Das, was Gott damals angefangen hat, was wird er dann auch tun? Dass dieser Anfang war die Rechtfertigung, das wird dann auch in der Heiligung weiterwirken. Okay? Der wird das dann vollenden. Es wird nicht nur die Rechtfertigung, dieser Anfang sein, das gute Werk, es wird dann weiterfließen in der Heiligung. Rechtfertigung, dass wir in Christus gerecht sind, ist das, was uns auch Römer 3, Vers 23 bis 24 erklärt und auch Römer 5, Vers 1 bis 2. Wenn ihr diese zwei Stellen aufschreiben wollt, Römer 3, 23 bis 24 und Römer 5, 1 bis 2. Römer 3, 23 sagt, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie von Gott haben sollten, so dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Wir können es nicht verdienen, wir müssen es durch Gnade, durch als Geschenk von Gott annehmen, weil wir diese Vollkommenheit verfehlen, diese Herrlichkeit Gottes. Oder Römer 5, Vers 1 und 2. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. So Rechtfertigung. Aber dann Heiligung ist auch so wichtig. Diese Heiligung ist das, was Epheser 4, Vers 22 bis 24 auch anspricht, dass wir den alten Mensch abgelegt haben, dass wir erneuert werden in unserer Gesinnung und den neuen Mensch anziehen sollen und haben. Johannes 17, Vers 17, auch ein wichtiges Wort. Heilige sie in deiner Wahrheit. Das heißt, Heiligung ist, setze sie von der anderen, die sündhafte Sachen dieser Welt ab. Sondere sie ab. Eine Trennung, dass du nicht gleich bist, nicht gleichgestaltet, sondern anders bist. Wie anders? Anders wie Jesus. Jesus war sehr anders als die Welt um ihn herum. Wir sollen auch anders sein. Er heiligt uns in seiner Wahrheit. Johannes 17, Vers 17. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. So, er wird uns heiligen durch sein Wort. Und jetzt 2. Timotheus 2, Vers 19 bis 22. 2. Timotheus 2, Vers 19 bis 22. Nochmals auch Heiligung. Und ich lese das einfach so und dann gehen wir weiter. Hier steht aber, der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt diesen Siegel. Der Herr kennt die Seinen. Jesus kennt dich. Wenn du sein Kind bist, dann kennt er dich, wie der gute Hirte alle seine Schafe kennt. Er kennt dich. Der Herr kennt die Seinen. Und jeder, der den Namen des Christus nennt, wende sich ab von der Ungerechtigkeit. So, wenn du Jesus kennst, dann wirst du die Ungerechtigkeit, die Sündhaftigkeit dieser Welt nicht mögen. Das wird für dich keine Unterhaltung sein. Das wird für dich nicht lustig sein. Das wird dich betrüben, wenn du das siehst. Du wirst traurig sein, wenn du damit konfrontiert bist. Du wendest dich davon ab, du wirst da nicht mitmachen. In einem großen Haus gibt es aber nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene. Und zwar die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Wenn nun jemand sich von solchen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt und dem Herrn und dem Hausherrn nützlich, zu jedem guten Werk zubereitet. So fliehe nun die jugendlichen Lüste, jage aber der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden nach, zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Und da haben wir wieder Gemeinschaft. Wie wichtig die Gemeinde ist, dass die Gemeinde aus reinem Herzen den Herrn anruft. Dass wir die jugendlichen Lüsten fliehen, dass wir Ungerechtigkeit ablehnen, im Glauben dem Herrn nachfolgen. Das ist Heiligung. Wir haben in der Gemeinde hier sehr viel über die Jahre hindurch über Heiligung gesprochen. Ich hoffe, dass wir alle verstehen, wie wichtig das ist. Deswegen wieder, was ist es, das Gott in deinem Leben tun will? Wie will er dich verändern? Wie will er mich verändern? Dass wir nicht einfach nur unsere täglichen Aufgaben angehen und meinen, das wäre nur an sich Heiligung, dass ich jeden Tag in der Arbeit gehe, dass ich jeden Tag eben, in der Schule gehe. Das ist ein Teil des Lebens, aber in diesem Ablauf will Gott dein Herz verändern. Okay? Und diese Heiligung wird der Herr auch tun. Deswegen hat Paulus Freude, er ist zuversichtlich, er ist überzeugt, dass Jesus das tun wird im Leben der Christen. Wann? Bis wann? Es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Vielleicht schaust du dein Leben an und du sagst, Anfang 2017 wollte ich das für den Herrn erreichen, das hat der Herr mir angesprochen, damit hat der Herr mich angesprochen, aber jetzt ein Jahr später, ich bin nur ein bisschen vorangekommen. Oder vielleicht schaust du und sagst, eigentlich bin ich gar nicht vorwärts gekommen. Vielleicht bist du dann entmutigt, weil du das merkst und du bist dann nicht so weit gekommen, wie du wolltest oder wie du solltest. Vergiss nicht, das ist wieder so ein Geheimnis im christlichen Leben. Gottes Liebe für dich ändert sich nicht, weil du mehr bringst oder weniger bringst, weil seine Liebe für dich ist vollkommen. Das Einzige, was da verändert wird, ist, wie viel Lohn sozusagen, wie viel du vor dem Herrn haben wirst, wie viel bleibt, wenn du fertig bist mit meinem Leben, mit deinem Leben. Aber ob Gott dich liebt oder ob Gott mehr Gnade schenkt oder nicht, es ist genau wie ein Vater, der barmherzig ist, wie wir letzte Woche gesehen haben, anhand von Psalm 103. Ist ein guter Vater einer, der sein Kind anschaut und sagt, schau, dieses Schuljahr hast du nicht so viel erreicht, als was du eigentlich hätte erreichen können und daher liebe ich dich nicht mehr oder ich liebe dich weniger oder jetzt wirst du nur von mir Qual und Elend bekommen für ein Jahr lang. Macht ein Vater sowas, der seine Kinder liebt? Nein, das wäre nur ein schlimmer Mensch, der sowas tut. Er ermutigt. Vielleicht gibt es Korrektur, vielleicht gibt es irgendwie Motivation, es gibt verschiedene Dinge, aber der Vater sagt, aber Kind, wir schaffen das schon, es gibt ein neues Jahr, komm her, ich umarme dich und wir machen weiter, okay? Ich lehne dich nicht ab deswegen. Ein Vater, der sein Kind liebt, wird auch nicht leistungsorientiert sein alleine. Es wird ihm nicht egal sein, aber er liebt sein Kind, weil es sein Kind ist. Gott liebt dich, weil du sein Kind bist. Aber wenn du ihn liebst und wenn das Kind sein Papa auch liebt und merkt, mein Papa will mir was beibringen, er will das tun, damit es mir gut geht, das Kind wird auch darauf reagieren, oder? Das Kind wird auch sagen, okay, Papa, ich werde mehr probieren. Ich werde mich bemühen. Ich lehne das nicht ab. Ich mache weiter. So, es ist gegenseitige Sache hier, was der Herr hier tut. Und 2. Timotheus 2 erklärt uns genau diese Heiligung. So, was macht Gott in deinem Leben? Aber was er macht, ist, er wird eines Tages dann sagen, okay, du hast nicht so viel erreicht, wie du hätte erreichen sollen, weil keiner von uns wird sterben und an unser Sterbebett sagen, ja, ich habe es geschafft. Ich bin Christus auf Erden genau gleich. Keiner von uns wird das sagen können. Ich bin in Christus jetzt meine Position schon, aber mein Wandel, wie ich lebe, habe ich es geschafft, kein einziges Mal irgendwas zu tun, das nicht die Herrlichkeit und Heiligkeit und Vollkommenheit Gottes entspricht. Ich war heute vollkommen heilig. Genau, da muss man bewusstlos sein, aber das ist dann auch nicht das Gleiche. Okay, niemand wird das schaffen. So, was ist unsere Hoffnung? Sind wir hoffnungslos verdammt, dass wir niemals Christus ähnlich sein werden, wirklich? Und die Antwort ist nein. Der Herr hat uns gesagt, er wird uns verherrlichen bis zum Tag Jesu Christi. An diesem Tag wird er es vollenden. Und das ist genau, was 1. Johannes 3, Vers 2 sagt, dass wir verherrlicht werden. Diese Verherrlichung ist die Zeit, wenn wir verwandelt werden und mit dem Sohn nicht mehr mit der Sünde nicht mehr kämpfen müssen. Und da gibt es dann eben drei Punkte. Und zwar die Gleichgestaltung wie Jesu, das Wissen und wird vollständig und der Körper wird verwandelt. Die sind ein bisschen ähnlich, diese Punkte. Aber ich lese euch einfach drei Bibelstellen vor. 1. Johannes 3, Vers 2. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. So wie Jesus ist, nachdem er auferstanden ist, so werden wir auch sein. Wie genau das ist, wissen wir nicht ganz genau, aber es wird so sein. Und genau das, was 1. Korinther 13, Vers 12 uns sagt, denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels wie im Rätsel, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Vollkommenes Verstand und Erkenntnis. Ja, wir werden so verstehen und wissen, was wir wissen sollen. Oder Philipper 3, 20 bis 21. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten, als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird. Hast du ein Leib der Niedrigkeit? Wer hier nicht, okay? Es ist nicht nur unsere geistliche Veränderung, dass wir anstreben oder uns danach sehnen. Es ist auch, dass wir errettet und erlöst werden von dieser Leib der Niedrigkeit, unser Körper, das so Probleme verursacht. Umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit. Vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Jesus Christus kann das und wird das. Er wird uns verherrlichen. Und ich finde, das schönste Beispiel, ich habe diese Woche mit Beatrice und ich glaube, Lea war auch dabei, kurz darüber gesprochen, aber es ist so ein perfektes Beispiel für was Gott tut, ist ein Schmetterling. Weil eine Raupe ist vielleicht bunt. Das ist jetzt Monarchfalter, das hauptsächlich in Amerika vorkommt. Aber schau dir diese Raupe an und das ist natürlich nicht uninteressant. Ich meine, es ist schon nett. So die Farben, die Ringerl und was weiß ich, was da alles drauf ist. Und der frisst und frisst und frisst und frisst und frisst. Aber es ist eine Raupe. Es ist nicht herrlich. Es ist nicht besonders schön. Du schaust die Raupe nicht an und sagst, oh, wow. Du schaust, das ist interessant. Aber dann kommt es dahin, dass die Raupe eines Tages, weil die Evolution das so gemacht hat. Die Evolution, es gab eine Raupe, die hat es halbwegs geschafft und die nächste Generation hat es dann voll geschafft. Ich meine, erklär mir mal, wie das durch Evolution entstanden ist. Das wäre sehr interessant mal zu hören. Okay, so diese Raupe, er hat sich entschieden. Nein, Gott hat sie so geschaffen, dass die Zeit kommt, wo die Raupe dann, und hier bin ich nicht so bewandert, ich weiß, es heißt eine Puppe. Verpuppt, okay. Die Raupe sagt, jetzt ist Zeit, ich muss mich verpuppen. Und dann, wie ihr seht hier, das schaut dann ganz anders aus und ist eine Zeit lang in diese nette Puppe. Verpuppten Zustand hier. Am Anfang ist es schön grün und dann mit der Zeit durchsichtig und dann auf einmal das, was drinnen war, schaut ganz anders aus. Und daraus kommt eine wunderbare, schöne Schmetterling, die Ortungsfähigkeiten hat, die migrieren kann von weiten Teilen, also von Norden nach Süden, die sogar zurück zum gleichen Baum kommt irgendwann mal. Es ist unglaublich. Was für ein Unterschied. Die Raupe so ein bisschen langsam herumgehen. und frisst Blätter. Oh, ist ein nettes grünes Blätterchen. Ja, und es kommt dann weiter. Wie weit kommt die Raupe? Nicht besonders weit. Dieser Schmetterling, wie weit kommt der? Meilen, Kilometer, Länder. Fliegt. So, wie vergleichst du dieser Schmetterling mit der Raupe? Das gleiche Wesen. Bisschen. Ja, aber eigentlich nicht. Wie wirst du sein nach der Auferstehung? Du bist immer noch du, okay? Ich bin immer noch ich, aber ich bin nicht mehr ich. Ich bin nicht eine Raupe. Und fühlst du dich wie eine Raupe manchmal hier auf Erden? So, es ist so anstrengend und ich kriege nur grünes Zeug zum Essen. Und dieser Schmetterling, Blumen und Nektar und was weiß ich, Pollen und alles mögliche. Oh, das ist schön. Ich finde es ein tolles Beispiel, worauf du dich freuen kannst. Vielleicht schaust du dein Leben jetzt an und die Welt, die Menschen, die Jesus nicht kennen, sie glauben, das ist alles, was es gibt. So ist das Leben und wenn es aus ist, dann ist es aus. So mach das, was du kannst daraus. Was machst du? Ja, du mach so viel du kannst als Raupe aus deinem Grünzeug, okay? Wenn du dafür lebst und das ist, was du hast, okay. Aber verstehst du, was Gott dir anbieten möchte in Christus? In Christus wirst du verherrlicht und das ist ein Grund zur Freude. Paulus schaut die Geschwister dort an und er freut sich, was Gott jetzt in dieser Geschwister tut und er freut sich auf den Tag des Herrn, wo alles verändert wird und wo das neue Leben in Christus in der Ewigkeit hineingeht. Und dann bist du keine Raupe mehr sozusagen. Und heute haben wir mit lauter Raupen zu tun. Ich bin auch eine Raupe. Wir kämpfen mit unseren Schwächen. Aber eines Tages werden wir fliegen. Wir werden beflügelt. Wir werden frei sein von der Sünde. So, das Prozess dauert. Und ich weiß nicht, bist du noch in diesem Raupenprozess oder bist du schon verpuppt? Ich weiß nicht. Vielleicht, ich meine, wenn man das Beispiel zu genau macht, ist die Verpuppung dann der Tod? Nein, ich glaube nicht. Also egal, der Punkt ist, du bist nach der Verherrlichung immer noch du, aber du bist neu gemacht, so wie Gott das möchte. Das gibt Grund zur Freude. Mann, denk mal darüber nach, das nächste Mal, dass du versucht bist, grantig zu sein oder irgendwie wegen deiner Gesundheit zu klagen und zu meckern oder dich zu beschweren. Denk darüber nach, ich bin noch eine Raupe, der Tag kommt, wo ich ein Schmetterling sein werde. Preis dem Herrn für Jesus, ich habe allen Grund, mich zu freuen und dankbar zu sein. Wir haben eine zuverlässige Zukunft. Wenn du Jesus nicht kennst, hast du das nicht. Du hast keine Ahnung, was die Zukunft bringt. Und diese Verherrlichung ist etwas, das für die Geschwister, für Christen, die in Christus neu gemacht worden sind, eine Verheißung ist. Was ist die Tatsache für Menschen, die nicht in Christus sind? Die Tatsache ist, dass unsere Verantwortung als Christen ist, die dazu aufzurufen, Jesus anzunehmen. Jesus zu glauben, weil wenn sie Jesus nicht haben, sterben sie als Raupe und werden dann vor Gott als Raupe stehen und werden sozusagen in ihre Sünden dann für ihre eigene Sünden zur Rechenschaft gezogen werden. Und das heißt Gottes Gericht, weil Gott heilig ist. So Leute, wir haben alles, wofür wir uns freuen können, aber wir sind nicht besser als die anderen. Wir haben einen Auftrag, die anderen das Evangelium zu bringen. Und das ist, worüber auch der Paulus sich gefreut hat. Er freute sich, dass die Geschwister dort auch Mut hatten und stark waren durch die Gnade und mit ihm gedient haben. Vers 7, Entschuldigung. Es ist ja nur recht, dass ich so von euch alle denke, weil ich euch im Herzen trage, die ihr alle sowohl in meinem Fesseln als auch bei der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums mit mir Anteil habt an der Gnade. Es drehte sich um das Evangelium, um Jesus Christus. Es ist eine Freude, gemeinsam dem Herrn zu dienen, weil er sagt hier, in meinen Fesseln, das heißt, Paulus, die waren nicht, haben sie nicht zurück, waren nicht ängstlich davor, Paulus zu stehen, als er verhaftet wurde und schlecht behandelt wurde, Sie standen bei ihm, sie stärkten ihm den Rücken. Er war auch einer der bereit, die waren auch bereit in der Verteidigung des Evangeliums. Das Wort Verteidigung ist, wo wir auch das Wort Apologetik herkommen, diese Verteidigung. Sie waren bereit, dafür einzustehen, auch wenn andere Leute es angegriffen haben. Sagen, das stimmt nicht. Da standen sie da und sagen, oh ja, doch, das stimmt. So, wenn jemanden das Evangelium angreifen, dürfen wir es auch verteidigen. Und diese Bekräftigung des Evangeliums, das heißt durch die aktive Weitergabe, die das Evangelium weitergeben, damit es an Kraft gewinnt, damit Menschen dazu stehen. Die waren aktiv in der Weitergabe und Verteidigung des Evangeliums. Sie waren, hatten Anteil an der Gnade, an dieser Kraft Gottes, um das zu tun. Und so schön ist es auch. Johannes hat das so gesagt in 3. Johannes 1, Vers 4. Ich habe keine größere Freude als die. Was ist deine Freude? Was ist die größte Freude, die du haben kannst? Oh, cooles Auto. Das würde die Welt sagen. Toller Job. Viel Geld. Schönes Haus. Die Dinge sind nicht an sich Sünde, aber ist das deine größte Freude? Kein Christ würde das so sagen. Das kann uns eine gewisse Art von Freude schenken. Aber es ist nicht unsere größte Freude. Was ist die größte Freude, die ein Mensch haben kann? Johannes hat das so gesagt. Ich habe keine größere Freude als die, zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln.